Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Ein Tag für alle Statistiker und Zahlenfreaks unter euch. Es gab die neue Kriminalstatistik des Innenministers und neue Zahlen zu Unfalltoten bei Fahrradfahrern.
Wenn wir einen sehr langen, sehr warmen Sommer haben, kommen alle Räder raus und dann haben wir viel mehr Kilometer mit dem Fahrrad. Und das bedeutet auch, dass wir mehr Unfälle haben.
Wir ordnen euch diese Statistiken des Tages ein in dieser Episode des Update-Podcasts. Der Rücktritt von DFB-Präsident Reinhard Grindel, auch Thema bei uns, Luxus Uhr geschenkt bekommen, was nicht so doll für ihn war.
Ich kannte die Marke der Uhr nicht und hatte keine Vorstellung von ihrem Wert. Es war ein schweres Versäumnis, diesen Wert nicht sofort zu ermitteln. So hätte ich bereits den Anschein unredlichen Handelns vermeiden können.
Und wahrscheinlich könnt ihr es gar nicht mehr hören, vielleicht könnt ihr es noch nicht mal mehr ertragen. Dennoch nerven wir euch weiterhin mit dem Brexit. Auch da gab es Neuigkeiten. Hier ist der Update-Podcast von Dienstag, 2. April 2019. Dankeschön fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Deutschland ist eines der sichersten Länder der Welt und wir werden alles dafür tun, dass dies auch so bleibt.
Das hat Horst Seehofer heute gesagt. In Berlin hat der Bundesinnenminister die aktuelle Kriminalstatistik vorgestellt und die zeigt, 5,5 Millionen Straftaten wurden von der Polizei registriert, so wenige wie seit über 25 Jahren nicht mehr. Alles in Ordnung also? Das wollen wir klären mit unserer Korrespondentin im Hauptstadtstudio in Berlin, Gudula Geuter. Also insgesamt so wenig Straftaten wie schon lange nicht mehr. Gudula, in welchen Bereichen gab es denn einen Rückgang?
Also es gab erstmal, muss man dazu sagen, schon im letzten Jahr einen Rückgang so weit, dass es der niedrigste Wert an Straftaten war seit der ersten gesamtdeutschen Statistik für 1992. Und das ist ein Trend, der sich jetzt nochmal fortgesetzt hat. 2018 also nochmal weniger Straftaten. Das betrifft Diebstähle. Die machen insgesamt etwa ein Drittel aller Straftaten aus. Und da ging in allen Bereichen gingen die Zahlen runter. Beim Taschendiebstahl um über 18%, Autodiebstähle, Raubdelikte. Und dann, worauf ja immer sehr geguckt wird, Wohnungseinbrüche, weil das eben so tiefgehende Folgen für die Leute hat. Mehr als 16% Rückgang und zwar weniger, weil die Polizei so großartig aufgeklärt hätte und dadurch die Leute Angst bekommen haben, sondern weil die Türen einfach besser gesichert waren und die Fenster. Und wichtig noch Gewaltdelikte, das ist auch leicht gesunken um knapp 2%.
Gibt es auch Straftaten, bei denen die Zahlen nach oben gegangen sind?
Ja, es gibt vor allem zwei Bereiche, wo die Zahlen nach oben gegangen sind, nämlich der ganz große Bereich, wo Digitalisierung eine Rolle spielt. Das gilt zum Beispiel für Straftaten gegen das Waffengesetz und zwar deswegen, weil da der Handel übers Internet läuft, für Rauschgiftdelikte aus demselben Grund und für die Verbreitung pornografischer Schriften. Das ist insbesondere Kinderpornografie, so Innenminister Seehofer vorhin.
Kriminelle Handelsplattformen im Internet, insbesondere im Darknet, sind Dreh- und Angelpunkt illegaler Aktivitäten. Die Gewinne sind enorm, das Entdeckungsrisiko oft sehr gering. Hier müssen wir handeln.
Das ist also der eine Bereich und der andere sind Angriffe auf Polizisten und Widerstand gegen die Staatsgewalt. Allerdings muss man dazu sagen, dass sich da auch die Straftatbestände und die Art der Erfassung geändert hat. Das heißt, da ist unklar, wie sehr man diese Zahlen für bare Münze nehmen kann.
Heute ist auch eine Statistik zu rechten Gewalttaten in Deutschland rausgekommen. Da sind die Zahlen gestiegen. Werden politische Hintergründe bei Straftaten in der Kriminalstatistik überhaupt erfasst? Also gibt es da Zahlen?
Die gibt es, aber die gibt es noch nicht. Und zwar gibt es die wohl deshalb noch nicht, weil die Zahlen aus den Ländern kommen und man gesagt hat, man will die dann im Ganzen vorstellen und es haben noch nicht alle geliefert. Das kommt also wohl noch. Zu der heute veröffentlichten Statistik muss man sagen, die muss man auch ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil die ja von den Beratungsstellen kommt. Aber gleichwohl insgesamt hat es da nach deren Berechnungen eine deutliche Zunahme gegeben.
Die Kritiker der Kriminalstatistik sagen, die sei nicht besonders aussagekräftig, weil das Dunkelfeld eben auch nicht erfasst werden kann. Wie schätzt du das ein?
Das ist so und das ist immer so. Deswegen muss man die einfach nur richtig lesen, diese Kriminalstatistik. Und man muss wissen, worüber sie etwas aussagt. Das ist eine Annäherung. Es gibt da unterschiedliche typische Schwierigkeiten, wenn man die lesen will. Nämlich einmal gibt es ja einfach Delikte, bei denen die Statistik je nachdem schwankt. bedankt, wie erfolgreich die Polizei ist. Und dann gibt es aber ein ganz anderes Phänomen. Und das ist mit dem Vorwurf meistens gemeint. Zum Beispiel von Seiten der AfD im vergangenen Jahr hieß es, dass nämlich die Leute würden Straftaten nicht anzeigen, weil sie eh nicht glauben, dass was passiert. Das ist also ein völlig anderes Phänomen. Und da gibt es jetzt auch eine Untersuchung zu, auch heute veröffentlicht. Die letzte war 2012. Und da ergibt der Vergleich, das Anzeigeverhalten ist im Prinzip gleich geblieben. Das heißt, dieses Argument gilt nicht. Natürlich wird nicht alles angezeigt, aber man muss das eben relativ sehen. Man muss die Veränderung sehen. Hm. Und da zeigen die Leute jetzt nicht weniger an als früher.
Was könnte denn die Alternative sein? Weil der Bund Deutscher Kriminalbeamter, der fordert statt der Kriminalstatistik einen Sicherheitsbericht, der von unabhängigen Experten verfasst werden soll. Wäre das eine sinnvolle Alternative?
Ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, warum das gefordert wird. Und zwar nicht nur vom Bund Deutscher Kriminalbeamter, sondern auch zum Beispiel von der Gewerkschaft der Polizei, der größten Gewerkschaft für Polizisten, warum die das als Alternative fordern. Das klingt sinnvoll, was sie fordern. Sie wollen insgesamt eine Statistik haben, mehr über Einsätze der Polizei, auch außerhalb des Straftatenbereichs. Das kann man machen. Sie wollen außerdem einen analytischeren Bericht, der sagt, wie müssen die Behörden in Zukunft zusammenarbeiten, auf welche Deliktsfelder muss man sich vor allem konzentrieren. Auch das sollte man sicherlich sogar machen. Nur ist das keine Alternative zur polizeilichen Kriminalstatistik. Die muss man damit nicht diskreditieren. Die ist gut so, wie sie ist. Und außerdem kann man sich noch überlegen, ob man nicht noch andere Instrumente braucht.
Gudula Geuter im Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio zur Kriminalstatistik des Bundesinnenministeriums. Heute vorgestellt von Horst Seehofer.
Deutschlandfunk Nova.
Für eine Luxusuhr eher im unteren Preissegment, aber trotzdem 6.000 Euro für eine Armbanduhr, ist natürlich auch nicht billig. So eine Uhr hatte DFB-Präsident Reinhard Grindel geschenkt bekommen von einem ukrainischen Fußballfunktionär. Und diese Uhr ist offenbar der entscheidende Grund dafür, warum Reinhard Grindel heute als DFB-Präsident zurückgetreten ist.
Ich entschuldige mich dafür, dass ich durch mein wenig vorbildliches Handeln im Zusammenhang mit der Annahme einer Uhr Vorurteile gegenüber Haupt- oder ehrenamtlich Tätigen im Fußball bestätigt habe.
Wir reden drüber mit unserem Sportreporter Tim Brockmeier. Tim, was genau war denn an dieser geschenkten Luxusuhr so problematisch für Reinhard Grindel, was jetzt offenbar zu diesem Rücktritt geführt hat?
Naja, es gibt natürlich auch für den Präsidenten des Deutschen Fußballbundes gewisse Compliance-Regeln, die eben besagen, was darf man für Geschenke annehmen und was nicht. Und wenn man Geschenke bekommt, was muss man dann eben damit machen? Muss man das deklarieren? Ja, nein. Vor allen Dingen halt vor dem eigenen Verband und den eigenen Regelhütern in diesem Verband. Und das hat Herr Grindel nicht getan. Er sagt, er wusste gar nicht, dass die so teuer ist, die Uhr, und dass die so wertvoll ist, und dachte, naja, das Geburtstagsgeschenk, das nehme ich an. Ja, leider falsch gedacht. Ist auch nur ein Vorwand, wenn wir ehrlich sind. Erstens kennt sich Herr Grindel mit Compliance-Regeln sehr gut aus. Und zweitens hat er sich so viele Fehltritte geleistet, dass das am Ende dann nur einer zu viel war.
Hat er sonst noch was dazu gesagt, warum er dieses Geschenk angenommen hat und warum er das nicht transparenter gemacht hat?
Nein, er hat es von einem großen Fehler geredet und dass er sich das selbst nicht erklären kann, wieso ihm das nicht eingefallen ist, dieses Geschenk zu deklarieren. Also unterm Strich schwer zu glauben, ganz ehrlich.
Du hast es ja gerade schon gesagt, Grindel war in den vergangenen Monaten schon häufiger in der Kritik, zum Beispiel bei der Diskussion um Mesut Özil nach der WM 2018. Hat das auch eine Rolle gespielt für diesen Rücktritt?
Selbstverständlich, ja. Das war im Grunde der letzte Fettnapf, den er nicht auslassen konnte. Die Causa Özil, dann die Vertragsverlängerung mit Löw vor der WM. Viele sagen unnötig, dann eben dieses schlechte Abschneiden der WM und ein Bundestrainer, der noch einen Vertrag hat. Vor kurzem sein Verhalten in der Öffentlichkeit rund um die Ausbootung der Nationalspieler Müller, Hummels, Boateng mit Aussagen, die sich ständig widersprochen haben. Einen Tag die, am nächsten Tag die, oder dieses abgebrochene Interview mit den Kollegen der Deutschen Welle, wo er einfach aus dem Raum gegangen ist, weil ihm die Fragen nicht gepasst haben. Das Ding ging ja viral durch die Decke. Also ein öffentliches Auftreten, von dem dann eben intern der Verband gesagt hat, nee, das geht so nicht mehr. Und dann am Ende halt diese Uhr und noch ein paar Einnahmen, die er nicht offiziell erklärt hat, das war dann einfach zu viel, dann musste er gehen.
Aber wie sieht generell die Bilanz seiner Amtszeit aus? Was hat er geschafft oder was hat er auch nicht geschafft in den 3 Jahren?
Ja, das ist eine schwierige und interessante Frage. Auf der einen Seite hat er die EM 2024 nach Deutschland geholt und das war vor allen Dingen sein Verdienst, weil er gut vernetzt ist in der Fußballwelt, und ich bin mir sicher, dass in 5 Jahren im Sommer viele Fußballfans diese EM in Deutschland feiern werden, und das ist dann eben ein Grindel-Verdienst. Oder dass die DFB-Akademie in Frankfurt am Main gebaut wird, die, glaube ich, schon von ihrer Anlage her, von ihrer Struktur her etwas sein kann oder sein werden kann, das dem deutschen Fußball bis runter zur Basis, bis zu den Amateuren hilft. Das sind schon Verdienste, aber es überwiegt natürlich das, was ihm alles misslungen ist, sein autoritärer Führungsstil, die Tatsache, dass er doch eine relativ große Geltungssucht hat. Das sind dann Dinge, die vor allen Dingen im Vordergrund stehen und das überdecken, was er vielleicht auch hier und da gut gemacht hat.
Wer könnte Nachfolgerin von Grindel werden?
Sehr spannende Frage. Ich sehe momentan keinen. Es gibt natürlich eine riesige Gerüchteküche. Philipp Lahm wurde genannt, der hat schon abgewunken. Christoph Metzelder, der wird genannt, Ex-Nationalspieler ebenfalls, der aus meiner Sicht nicht geeignet ist. Man muss einen Kandidaten finden, der sehr, sehr vielen Interessen gerecht wird. Das war Grindel damals schon nicht, als er ja im Zuge des WM-Sommermärchens an die Spitze gespült wurde als Nachfolger von Wolfgang Niersbach. Auch da haben alle gesagt, naja, ist halt gerade kein besserer da, nehmen wir ihn. Und das droht dem DFB jetzt wieder. Es ist weit und breit keiner in Sicht, der diese ganzen Interessen, Basis, Amateure, Jugendfußball, Frauenfußball, Ehrenamt, Nationalmannschaft, Profifußball, irgendwie unter einen Hut bringen kann und alle Interessen vertritt. Und deswegen bin ich sehr gespannt, welcher starke Kandidat da bis September, wenn gewählt werden soll, aus dem Hut gezaubert wird.
Oder Kandidatin. Tim Brockmeier in Deutschlandfunk Nova über den Rücktritt von DFB-Präsident Reinhard Grindel.
Deutschlandfunk Nova.
Gerade hat das Verkehrsministerium seine große Plakatkampagne für Fahrradhelme aufgelegt. Der Straßenverkehr soll sicherer werden. Das ist erklärtes politisches Ziel. Bis 2020 soll die Zahl der Unfälle und Todesopfer um 40% sinken. Aber leider geht es erstmal in eine andere Richtung, wie wir heute erfahren haben. 455 Radfahrer, sagt das Statistische Bundesamt, sind im vergangenen Jahr im Verkehr ums Leben gekommen. 15% mehr sind das als im Vorjahr. Stefan Beuting, unser Deutschlandfunk-Nova-Reporter, hat sich die Zahlen genauer angeschaut. Was sind die Gründe dafür, Stefan?
Ja, diese Steigerung von 15%, die hat jetzt nur indirekt was mit dem Verkehr zu tun, sondern erstmal vor allem mit dem Wetter, hat mir Siegfried Brockmann erklärt. Der leitet die Unfallforschung der Versicherer.
Wenn wir einen sehr langen, sehr warmen Sommer haben, kommen alle Räder raus und dann haben wir viel mehr Kilometer mit dem Fahrrad. Und das bedeutet auch, dass wir mehr Unfälle haben.
Wetter ist der Effekt, der 2018 also besonders durchschlägt, aber es gibt auch noch längerfristige Komponenten.
Wir alle sehen ja, dass der Radverkehr in sehr vielen Städten mit zweistelligen Zuwachsraten unterwegs ist. Und dann kommen noch die Pedelecs dazu, ja sehr häufig auch von Senioren gefahren, also nochmal auch ein besonderes Problem. Und das heißt, dieser Mix alles zusammen und dann auf den Radverkehrsanlagen, die aber nicht größer geworden sind, das macht das Problem aus.
Die Bundesregierung hatte ja vor, in der Dekade 2010 bis 2020 die Zahl der Verkehrstoten zu reduzieren. Jetzt kommt dieses Jahr 2018 da rein. Ist das Ziel denn zu halten?
Ziemlich unwahrscheinlich. Also wir haben jetzt in 8 Jahren knapp 20% geschafft. Da müssten jetzt ja in 2019, in 2020 müsste sowas wie ein Wunder passieren.
Was ist denn überhaupt der Plan? Wie soll das denn geschafft werden, die Zahl der Verkehrstoten runterzukriegen?
Ja, also zum einen haben wir da den Bund, der entwirft dafür nationale Radverkehrspläne, fordert Radschnellwege und sowas und will da halt natürlich den Unterschied machen. Und der hat auch das Sagen, was die Straßenverkehrsordnung angeht. Siegfried Brockmann sagt, dass genau hier noch lange nicht alles ausgeschöpft ist.
Nun, es fängt ja schon damit an, dass beinahe sämtliche Delikte, die den Radfahrer schädigen, zum Beispiel zu enges Überholen, Parken auf der Radverkehrsanlage, so unglaublich billig sind im Moment, dass das niemanden wirklich abschreckt.
Ja, zum Beispiel auch Überholen mit zu geringem Abstand, das wird so gut wie nie geahndet.
So, und du hast kürzlich hier bei uns in Deutschlandfunk Nova einen Selbstversuch gemacht, was diesen Abstand angeht.
Genau, das war vor gut 3 Monaten. Ich hatte so einen Zollstock mir hinten aufs Fahrrad gemacht und auf den Gepäckträger und auf 1,5 Meter ausgeklappt. Und ans Ende habe ich mir so einen Luftballon geklebt. Und das hat auch total gut geklappt. Die Autos sind streckenweise halt schön hinter mir geblieben. Aber das Problem war diese engen Fahrbahnen. Sobald ich das Teil abgemacht habe, ging es eigentlich genauso weiter wie vorher. Mhm. Und was solche Änderungen angeht, da sind halt die Kommunen gefragt. Zum Beispiel Unfälle beim Abbiegen. Also man könnte ein verändertes Abbiegekonzept einführen. Und Radfahrer und Autofahrer würden dann gesonderte Ampeln bekommen, hat Brockmann mir erklärt.
Idealerweise müssen wir diese beiden Verkehrsströme trennen. Das heißt, ich habe eine Rechtsabbiegespur für Autofahrer und auch eine eigene Ampel zum Rechtsabbiegen. Wenn der Autofahrer jetzt grün hat, hat der Radfahrer eine Ampel, auf der rot steht. Und umgekehrt. Das heißt, wenn sich alle dann an ihr Rotlicht halten würden, was bei Radfahrern ja nicht immer der Fall ist, dann können sie sich tatsächlich nicht in die Quere kommen und wir hätten ein großes Problem tatsächlich gelöst.
Ja, dieses Abbiegekonzept, das liegt quasi fertig in der Schublade, findet sich aber kaum im Straßenverkehr. Was anderes ist die Idee der Fahrradstraße. Hast du vielleicht auch schon mal gesehen. Mhm. Gibt es in vielen Städten. In Bonn kenne ich jetzt allein 4. Doch so richtig funktionieren tut die auch irgendwie nicht.
Sie haben mit der Fahrradstraße eine Alibi-Politik gemacht. Denn die Straße war ja vorher schon in derselben Form da. Und danach ist sie immer noch in derselben Form da. Es stehen immer noch die parkenden Autos da, mit der Gefahr, dass die Türen aufgehen, dass die ausparken und den Radfahrer nicht sehen. Und der Autoverkehr weiterhin in vergleichsweise schmalen Straßen immer noch unterwegs ist und Radfahrer auch eng überholt. Also die Fahrradstraße, wo ich den Autoverkehr nicht eliminiere, bringt eigentlich nichts.
Stefan, was ist dein Fazit heute?
Ja, ich habe so den Eindruck, Verkehrspolitik beschäftigt sich insgesamt gerade viel mit Abgasen, aber wenig eigentlich mit Sicherheit. Und Siegfried Brockmann, der sieht das eigentlich auch so ähnlich.
Das Ziel von 40% wird nicht mehr erreicht werden. Und wir sehen in den letzten 5 Jahren auch, dass das im Wesentlichen eine Seitwärtsbewegung ist. Wir also abhängig sind davon, ob wir einen warmen oder einen kalten Sommer haben. Und das kann ja nicht der Anspruch einer Verkehrssicherheitspolitik sein.
455 Radfahrer sind im vergangenen Jahr im Verkehr gestorben. Das waren 15% mehr als 2017. Stefan Beuting, Deutschlandfunk Nova Reporter, hat uns erzählt, warum und was man dagegen tun könnte, hier im Update.
Deutschlandfunk Nova.
Heute habt ihr sicherlich auch den Satz gehört, jetzt wird es wirklich knapp, oder die Schlagzeile gelesen, ein harter Brexit wird fast unausweichlich. Das Problem ist, diese Sätze hören wir schon seit Wochen, schon als Premierministerin Theresa May das erste Mal über ihren EU-Deal hat abstimmen lassen. Da hieß es, also wenn das Parlament den Deal ablehnt, dann wird es wirklich knapp. Danach wurde aber noch 2 weitere Male über ihn abgestimmt. Und heute wissen wir, all dieses auf Zeit spielen und Druck aufbauen hat nichts gebracht. Die Konservativen im Parlament sind weiter gespalten. Es ist keine Lösung in Sicht. Christine Heuer, Deutschlandfunk Nova, Korrespondentin in London. Hallo, guten Abend.
Hallo nach Köln.
Also jetzt haben heute die Ministerinnen und Minister der Regierung zusammengesessen, um weiter über die verschiedenen Brexit-Optionen zu sprechen in einer sehr langen Marathonsitzung. Und dann ist Theresa May rausgekommen. Was hat sie gesagt?
Etwas Neues. Theresa May will in Brüssel eine Verschiebung des Brexit beantragen. Sie möchte sich mit der Opposition an einen Tisch setzen und gemeinsam nach einem Ausweg suchen. Und sie will, wenn das nicht gelingt, dem Parlament verschiedene Optionen für die künftigen Beziehungen mit der EU zur Abstimmung vorlegen und in diesem Fall dann wirklich auch umsetzen, was eine Mehrheit im Unterhaus beschließt, unter der Bedingung, dass Labour sich auch daran hält. Also, Theresa May hat sich heute entschieden gegen den No-Deal, für eine Verlängerung und damit unvermeidlich für irgendeine Art von weichem Brexit. Sie wird dafür im Zweifel alle roten Linien aufgeben müssen, die sie gesetzt hat in den letzten Jahren. Und sie sagt, sie tut das zum Wohl des Landes.
Mit der Opposition verhandeln, mit Labour verhandeln, was kann dabei rauskommen alles?
Das ist schwer zu sagen. Labour, die größte Oppositionspartei, hat sich bei den Abstimmungen im Unterhaus für das Modell Norwegen Plus eingesetzt, also dafür, dass Großbritannien dem Binnenmarkt verbunden bleibt und Zollvereinbarungen mit der EU schließt. Wenn es jetzt Verhandlungen gibt, ist die nächste Frage, wie hart Labour dann verhandelt, ob und welche Kompromisse Jeremy Corbyn einzugehen bereit ist. Corbyn möchte am allerliebsten Neuwahlen, denn die würde Labour im Zweifel gewinnen. Und dann wäre er der neue Premierminister. Insofern hat er vielleicht kein gesteigertes Interesse an einer Zusammenarbeit mit Theresa May. Andererseits kann er sich dem Angebot, das die Premierministerin heute gemacht hat, nicht verweigern, ohne jede Glaubwürdigkeit zu verlieren. Wir müssen abwarten, wie Labour sich verhält. Aber was May heute getan hat, ist eine kleine Sensation und bringt hier in London wieder alles in Bewegung.
Die Konservativen, die sind total gespalten. Im Parlament haben wir immer wieder mitbekommen, zuletzt ja jetzt auch ein Rücktritt aus der Partei. Ein Abgeordneter, der sagt, ich mache nicht mehr mit bei den Tories. Was passiert denn jetzt in Regierung und der Partei?
Aus Sicht der Brexiteers ist Theresa May heute umgefallen. Der Weg, den sie jetzt einschlägt, das ist aus deren Sicht die Aufgabe des Brexit, der Verrat am Volk, der politische Offenbarungseid. Es wird deshalb Rücktritte hageln. von den harten Brexiteers. Beim Verlassen von Mays Amtssitz in Downing Street gerade, da haben die alle noch eisern geschwiegen, aber das wird nicht lange so bleiben. Wir werden heute Abend sicher ganz viel hier hören in London über Reaktionen aus dem Kabinett. Bleiben werden die weichen Brexiteers, die können heute zufrieden sein, aber die Regierung ist definitiv in Gefahr. Und das Gleiche gilt für die Tories. Die sind gespalten eben in diese Gruppen, die Hardliner und die gemäßigten Politiker, die zum Teil am liebsten ganz klar in der EU bleiben wollten oder die dann zumindest für einen weichen Brexit sind. Und auch die Partei kann dieser Schritt von Theresa May heute spalten. Die Partei war ohnehin in Gefahr. Jetzt ist der Bruch offen einsehbar und auch da viel Bewegung.
Und sie hat keine Zeitangabe gemacht, oder? Wie lange das jetzt gehen soll mit der Verschiebung?
Sie hat gesagt, so kurz wie möglich. Und sie hat gesagt, die Entscheidung soll am 22. Mai jedenfalls gefallen sein, damit Großbritannien sich nicht an der Europawahl beteiligen muss. Was das jetzt aber in Wochen und Monaten heißt, das ist im Moment völlig offen. Darüber muss die Regierung ja auch erst einmal mit der EU-27 verhandeln. Und da wissen wir ja auch noch nicht, wie die Europäer darauf reagieren, was da heute in London passiert ist.
May will jetzt die Verschiebung. Christine Heuer, Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin in London, mit dem, was heute passiert ist. Downing Street Number 10.
Deutschlandfunk Nova.
Bundeswehr an Schulen. Die Berliner SPD hat bei ihrem Parteitag am Wochenende einen Beschluss gefasst, nämlich, dass die Bundeswehr nicht mehr in Schulen in Berlin auftreten soll. Die Partei in der Hauptstadt findet, Werbung fürs Militärische und für den Krieg gehöre nicht in die Schulen, erst recht nicht vor minderjährige Schüler. Das sorgt für ziemlich viel Streit. Wer darf in Schulen werben, wer nicht? Das schauen wir uns mal genauer an mit Deutschlandfunk Nova Bildungsexperte Armin Himmelrath. Armin, wenn die Bundeswehr an Schulen auftreten und werben will, darf sie das einfach so?
Nee, einfach so darf sie das nicht. Sie muss nicht einfach, also sie kann nicht einfach da hinkommen und sagen, hallo, hier sind ich, wir klingeln mal beim Sekretariat, lassen uns rein. Mhm. Die dürfen kommen, wenn sie eingeladen werden. Und das heißt, sagen sie selbst, wir werden dann eingeladen, wenn es nicht um Werbung geht, sondern wir informieren über unsere Arbeit. Und ohnehin ist das so, dass die Werbung, wenn man das so möchte, oder die Rekrutierung von Minderjährigen für die Soldatenlaufbahn eigentlich nach UN-Standards verboten ist. Und darauf beruft sich jetzt auch die SPD in Berlin und sagt, liebe Bundeswehr, lass das sein. Da sagt die Bundeswehr, das machen wir doch auch gar nicht. Wer minderjährig ist, der wird bei uns nur ganz generell über Berufswege beim Bund informiert, über unsere Aufgaben in der Sicherheitspolitik, aber eben nicht über die Karriere als Soldat oder Soldatin. Das ist natürlich ein schmaler Grat und ob man es dann eben Werbung nennt oder Informationsveranstaltung, ist wahrscheinlich aus Sicht der Schüler letztlich egal.
Aber generell, wer darf denn überhaupt an Schulen für sich werben?
Das ist eine relativ knifflige Frage. Eigentlich nicht. Also eigentlich ist klar, richtig werben, kommerziell an Schulen, das darf in keinem Bundesland in Deutschland irgendwo passieren. Also Schule ist werbefrei, ein Werbebanner in der Aula gibt es nicht. Das Gymnasium heißt auch nicht Maschinenbau-Müller-Gymnasium oder der Schulleiter tritt da mit Werbung auf dem Hemdkragen an. Das geht alles nicht. Aber die Grenze ist natürlich fließend, weil Lehrerinnen und Lehrer sich ja Fachkräfte einladen können, Expertinnen und Experten. Das kann vielleicht eine Stadtplanerin sein von der Stadtverwaltung oder der Jurist oder die Juristin eines Unternehmens. Jemand von der Bank, von der Wirtschaftsfördergesellschaft, alles ist möglich. Kann passieren im Unterricht und kann auch außerhalb passieren, zum Beispiel bei Nachmittagen zur Berufsberatung. Mhm. Ich habe das selber an meiner Schule erlebt, wo ich Abitur gemacht habe. Da gibt es immer wieder Berufsorientierungen in Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Verein. Da kommen dann Leute aus dem ehemaligen Verein und das sind dann unter anderem eben auch Unternehmensvertreter. Da ist dann der Chemiker eines großen Pharmaunternehmens dabei, da ist jemand von der Baumarktkette dabei und die lassen dann natürlich schon durchblicken, dass ihre Arbeitgeber besonders cool sind. Also diese Grenze ist relativ fließend.
Wer entscheidet denn im Einzelfall, wer kommen darf?
Das geht, wenn es um Unterrichtsstunden geht, über den Schreibtisch des Lehrers, der diese Stunde hält. Der oder die darf dann entscheiden, ja, da brauche ich jemand, der Expertise von außen bringt, lade ich ein, klappt. Bei größeren Veranstaltungen, also zum Beispiel diese Karriereberatung, die ich angesprochen habe, da ist dann eher die Schulleitung. Und dabei gibt es gewisse Regeln. Es gibt zum Beispiel ein sogenanntes Überwältigungsverbot, das gegenüber den Schülern eingehalten werden muss. Das heißt, man darf die nicht mit Werbung oder einer Meinung oder einer politischen Einschätzung oder so überrollen und überwältigen, sondern sondern man muss bei strittigen Sachen immer beide Seiten mehrere Perspektiven aufzeigen. Und das gilt für alle Lehrer und für alles, was in der Schule passiert und eben auch für die Bundeswehr, wenn sie da auftritt. Das heißt, wenn sie informiert, muss sie eben auch über friedenssichernde Maßnahmen ohne Bundeswehr möglicherweise erzählen. Mhm. Und das gilt zum Beispiel auch für Parteien jetzt vor der Europawahl. Da ist es dann eben normalerweise so, dass dann Parteienvertreter mehrerer Seiten eingeladen werden und dann diskutieren die miteinander. Dann ist dieses Überwältigungsverbot sozusagen eingehalten.
Nochmal zurück zum Berliner Fall mit der Bundeswehr an den Schulen. Gibt es da irgendeine Chance, weil das ist ja bisher nur ein Vorschlag der SPD, genau. Die wollen das so, dass sich die SPD damit tatsächlich auch durchsetzt?
Also es ist eine Forderung und es gibt dafür im Moment jedenfalls in Berlin keine gesetzliche Grundlage. Das heißt, die SPD müsste mit ihren Koalitionspartnern, Linken und Grünen, das Schulgesetz in Berlin erstmal entsprechend ändern. Ist theoretisch denkbar, aber nicht so wahnsinnig wahrscheinlich, denn die Bundeswehr gilt eben doch als demokratische Institution, wie Polizei und Feuerwehr zum Beispiel auch. Und dann müsste man konsequenterweise möglicherweise auch den Auftritt von Vertretern des Bundestags verbieten, weil die ja auch immer irgendwie was vertreten, eine Meinung. Also von daher, das ist so ein bisschen Strohfeuer. Die SPD in Berlin sagte übrigens heute Nachmittag noch, das sei alles ein Missverständnis. Diese Informationsveranstaltung, die soll es auch weiterhin geben dürfen. Es geht nur und alleine um die Rekrutierung und um die Karrierewerbung. Und das wäre ein viel, viel kleinerer Teil als zum Beispiel die Arbeit, die im Informationsbereich von den Jugendoffizieren gemacht wird. Also vielleicht ist das Ganze auch nur so ein bisschen so ein Strohfeuer.
Deutschlandfunk Nova-Reporter Armin Himmelrath über Werbung an Schulen und die Berliner SPD, die doch nicht gerne Auftritte generell der Bundeswehr an den Berliner Schulen verbieten möchte, aber die Rekrutierung, da möchte sie, dass darüber nochmal gesprochen wird.
Deutschlandfunk Nova.
Stellt euch mal folgende Situation vor beim Fliegen. Maximale Beinfreiheit, als Erster einsteigen, genug Platz im Gepäckfach oben und zusätzlich kümmern sich die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter nur um euch persönlich und das alles ohne Business- oder First-Class-Ticket. Das hat ein Mann aus Litauen so erlebt. Er war nämlich nicht nur der erste Passagier an Bord, sondern dann auch der einzige. Es war kein anderer Passagier da. Verena, was ist das für ein Glückspilz?
Ja, also Skirmantas Stremaitis, der ist Mitte März in Skiurlaub geflogen nach Italien von Vilnius aus, hat sich ein Ticket gekauft und dann eben ganz allein in der Maschine gesessen, wie die Nachrichtenagentur AP heute berichtet. Eine Boeing 737. Er hatte freie Sitzplatzwahl zwischen den 188 Sitzplätzen und außerdem eben 5 Crewmitglieder für sich und die 2 Piloten. Also man kann sagen, er hatte wirklich Glück.
Wie konnte das passieren?
Ein litauisches Reisebüro, das hatte ein Flugzeug gechartert in Italien, um eine litauische Reisegruppe vom Flughafen Bergamo nach Vilnius zu fliegen. So, jetzt stand dieses Flugzeug mit 188 Sitzplätzen in Vilnius und musste wieder zurück nach Italien. Und damit es eben nicht ganz leer zurückfliegt, hat dann dieses Reisebüro überlegt, okay, machen wir ein Angebot irgendwie für One-Way-Tickets für den Rückflug nach Bergamo. Hat gewartet und gewartet und dann war aber Skirmantas der Einzige, der gesagt hat, ich will da mitfliegen und deshalb war er dann auch allein im Flugzeug.
Das klingt auf der einen Seite lustig, aber vom ökologischen Fußabdruck her ist es natürlich nicht so toll, wenn du alleine in einem Flugzeug fliegst, ist wenn da 188 Leute reinpassen, nicht ganz so doll, oder?
Ja, da haben wir heute auch ein bisschen drüber diskutiert. Erst haben wir mal überlegt, so hat er jetzt so viel CO2 verbraucht wie 188 Passagiere? Muss er jetzt quasi so viel an Atmosphäre bezahlen?
Aber der Flieger hätte ja eh fliegen müssen.
Genau, der Flieger hätte eh fliegen müssen und jetzt ist natürlich die Frage, hat er jetzt die Bilanz verbessert, weil er jetzt wenigstens mitgeflogen ist?
Weil wenigstens einer mitgeflogen
ist. Und nicht gar keiner? Andererseits macht er natürlich jetzt auch wieder Gewicht und also es ist gar nicht so einfach zu lösen. Ich habe da echt gerade so ein bisschen Gehirnschmalz reingesteckt. Ich habe noch keine Antwort.
Ist der Mann ein Held oder ein Umweltschutzheld, weil er geflogen ist in einer leeren? Das ist alles mir, das ist mir zu philosophisch für den späten Dienstagabend.
Deutschlandfunk Nova.
Das war's von uns.
Ja.
Das war das
schon
Update
wieder
hier in Deutschlandfunk Nova. Mein Name ist Ralf Günther, Verena von Keitz war mit dabei.
Tschüss.
Schönen Abend. Bye.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.